SRF 3.
Die große Hürde beim Internet-Shopping. Das sogenannte Geoblocking steht jetzt bei der Wettbewerbskommission auf der Abschussliste. Die Suche nach Indizien für einen Giftgaseinsatz. Was können Inspektoren nach über einer Woche im syrischen Duma noch finden? Der letzte Urwald Europas und eine große Abholzaktion. Wie begründet der Europäische Gerichtshof den Rüffel an die polnische Regierung? Darüber berichten wir jetzt im Info 3. Am Mikrofon ist Isabel Meissen. Zuerst zu den Nachrichten und zur Affäre um den ehemaligen Botschafter Jacques Pitlou, der als neuer Nachrichtendienstchef gehandelt wurde. In jene Zeit fiel auch eine Strafuntersuchung und die wird jetzt eingestellt, Maybrit Horlacher.
Das hat der außerordentliche Staatsanwalt entschieden, der den Fall untersucht hat. Pitlou hat 2014 als Schweizer Botschafter in Kenia zwei Männer aufgefordert, dem kenianischen Staat 55 Millionen Dollar zurückzuzahlen. Im Gegenzug wäre das Verfahren gegen die beiden in der Schweiz eingestellt worden. Der Staatsanwalt kommt nun zum Schluss, dass Pitlou korrekt gehandelt habe. Dieser Entscheid kann noch angefochten werden. Pitlou und das Schweizer Außendepartement ETA haben immer argumentiert, der Botschafter habe im Interesse der Schweiz und im Interesse Kenias gehandelt. Jacques Pitlou ist heute Direktor für Ressourcen beim Außendepartement ETA. Der französische Präsident Emmanuel Macron hat vor dem Europäischen Parlament über seine Vision für die Zukunft Europas gesprochen. Macron forderte Gelder für die Aufnahme von Flüchtlingen mit dem Ziel, den Migrationsstreit in der EU zu entschärfen. Er wolle die, Zitat, «vergiftete Debatte über die Umverteilung von Flüchtlingen in der EU» überwinden. Weiter forderte Macron ein eigenes Budget für die Eurozone. Es brauche eine Reform der Wirtschafts- und Währungsunion. In den grossen Schweizer Städten bilden junge Erwachsene die grösste Altersgruppe. In kleineren Städten gibt es mehr Haushalte mit Kindern als anderswo. Und Agglomerationsgemeinden haben die höchsten Ausländeranteile. Das steht in der Statistik der Schweizer Städte 2018. Ein paar Zahlen daraus. 60% der Ausländerinnen und Ausländer wohnen in den 172 Städten und städtischen Gemeinden der Schweiz. Am höchsten ist der Ausländeranteil dabei in Kreuzlingen mit knapp 55%. In Genf leben 125 Personen pro Hektare, fast dreimal so viele wie in der Stadt Zürich auf einer Hektare. Das höchste Durchschnittsalter weist Muri bei Bern auf. Dort sind fast 27% aller Einwohnerinnen und Einwohner über 65. Und noch zur Politik. In den städtischen Parlamenten war letztes Jahr die FDP am stärksten vertreten, gefolgt von der SP und der SVP. In der Schweiz sind von Januar bis März rund 4'000 Asylgesuche eingereicht worden. Das sind 14% weniger als im gleichen Zeitraum des letzten Jahres. Trotz des Rückgangs bleibe die Entwicklung in den Konfliktregionen und auf den Fluchtrouten unsicher, schreibt das Staatssekretariat für Migration. In den vergangenen Jahren habe die Zahl der Menschen, die nach Europa wollen, im Verlaufe des Frühlings und Sommers jeweils deutlich zugenommen. Die meisten Asylsuchenden stammen aus Eritrea, gefolgt von Syrien, Georgien und Afghanistan. Die Börsendaten von SIX. Der Swiss Market Index liegt im Moment bei 8.760 Punkten. Das ist ein Plus von 0,4%. Der Euro wird zu einem Franken 19,04 gehandelt, der Dollar zu 96,19 Rappen. Das Wetter. Heute und morgen scheint die Sonne. Nachmittags ist es jeweils warm mit 21 bis 26 Grad. Im Norden weht eine mäßige Brise.
Mittag.
Geoblocking ist nicht nur ein etwas hässliches Wort, sondern für viele auch ein Aufreger. Wenn man im Internet einkauft, Geräte oder Kleider etwa, sind die Seiten von ausländischen Anbietern oft blockiert. Von der Schweiz aus wird man auf eine Schweizer Unterseite geleitet und dort bezahlt man dann auch entsprechend Schweizer Preise. Schluss damit, fordert der neue Präsident der Schweizerischen Wettbewerbskommission. Aus dem Bundeshaus Philipp Burkhardt.
Wenn die Bluse eines französischen Modelabels plötzlich 1,5-mal so viel kostet, wenn sie in der Schweiz übers Internet bestellt wird, dann ist die Schweizer Kundin Opfer des sogenannten Geoblockings geworden. Die EU hat diese länderspezifische Anpassung von Preisen im Internet im Februar mit einer Verordnung verboten. Die Schweiz sollte da nun nachziehen, erklärt Andreas Heinemann, seit 1. Januar Präsident der hiesigen Wettbewerbskommission am Rande der heutigen Jahresmedienkonferenz.
Ich persönlich denke, dass es empfehlenswert wäre, Maßnahmen zu ergreifen gegen das Geoblocking.
Konkret will der neue WEKO-Präsident auf gesetzlichem Weg sicherstellen,
dass Schweizer Kunden nicht automatisch weitergeleitet werden auf Websites in der Schweiz mit höheren Preisen. Ich denke, in der ganzen Diskussion über die Hochpreisinsel Schweiz wäre die Aufhebung von Geoblocking oder zumindest der substanzielle Abbau von Geoblocking ein wichtiges Instrument, um zu einer Absenkung des Preisniveaus zu kommen.
Auch die sogenannte Fair-Preis-Initiative, die im Dezember eingereicht worden ist, verlangt Maßnahmen gegen Diskriminierungen beim Online-Einkauf. Das Volksbegehren möchte zu diesem Zweck das bestehende Bundesgesetz über den unlauteren Wettbewerb anpassen. Doch das sei der falsche Ort, findet WEKO-Präsident Heinemann.
Ich denke, dass man in der Schweiz ein eigenes Gesetz, vielleicht ein E-Commerce-Gesetz bräuchte, in das dann solche Regeln gegen Geoblocking hineingeschrieben werden könnten.
Heinemann möchte deshalb das Wirtschaftsdepartement von Bundesrat Johann Schneider-Ammann mit seinem Staatssekretariat für Wirtschaft SECO gerne ermuntern, ein solches Gesetz auszuarbeiten.
Es läuft viel im Moment im zuständigen Departement und im SECO. Und da wird die Wettbewerbskommission ganz bestimmt ihre Meinung einbringen. Aber ich darf daran erinnern, die Wettbewerbskommission hat 12 Mitglieder. Der Präsident ist eines dieser 12 Mitglieder und das müssen wir dann zusammen beraten. Daraus ergibt sich die Stellungnahme, die wir abgeben werden.
Für den WEKO-Präsidenten zumindest ist klar, massive Schweizer Preiszuschläge im Internet sollen bald der Vergangenheit angehören.
Info 3 Mittag.
Hat es im syrischen Duma wie vermutet einen Giftgasangriff gegeben? Und wenn ja, mit welchem Kampfstoff? Diese Frage können internationale Experten voraussichtlich ab morgen untersuchen. Die Organisation für das Verbot chemischer Waffen, OPCW, hat ein Team in Syrien bereit. Kann man über eine Woche nach dem mutmaßlichen Vorfall überhaupt noch etwas nachweisen? Der Journalist Paul Anton Krüger hat sich über Jahre mit Chemiewaffen beschäftigt. Teresa Delgado hat ihn gefragt, wie werden die OPCW-Experten in Syrien vorgehen?
Die werden Proben entnehmen aus der Umgebung. Das können Bodenproben sein, Proben aus den Trümmern der Häuser, die da getroffen wurden. Man wird versuchen, Munitionsreste, wenn noch welche da sind, zu dokumentieren und zu analysieren. Zum anderen wird man versuchen, mit Überlebenden zu sprechen, Blut- und Gewebeproben von Opfern zu entnehmen und aus all diesen Proben und den Informationen, die dann gesammelt werden, ein Gesamtbild zu erstellen.
Sie sagen, man wird das versuchen. Solche chemischen Kampfstoffe sind nicht lange nachweisbar. Gase wie Chlor verflüchtigen sich schnell und auch flüssige Chemiewaffen wie Sarin halten sich nicht ewig. Der Angriff auf Duma ist nun schon fast 2 Wochen her. Wie stehen denn die Chancen, dass die OPCW-Experten da noch überhaupt etwas finden?
Das ist fraglich, weil man auch nicht weiß, ob an den Orten, die da betroffen worden sind, Veränderungen vorgenommen worden sind. Also es gibt Bilder des russischen Fernsehens, die zeigen, wie da russische Militärpolizisten in diesen Häusern waren. Je länger Zeit vergeht zwischen einem möglichen Angriff und der Analyse oder der Beweissicherung, desto schwieriger wird es.
Sollten jetzt eben chemische Kampfstoffe nachgewiesen werden können, die in Duma verwendet wurden, würden diese Ergebnisse eventuell auch Rückschlüsse auf mögliche Urheberschaft zulassen, also auf die Täter?
Also wenn da Sarin eingesetzt worden ist, ist das schon denkbar. Das hängt damit zusammen, dass die OPCW die Zusammensetzung des Sarins kennt, das vom syrischen Regime bei verschiedenen Gelegenheiten eingesetzt worden ist, zuletzt in Khan Shaykhun nachweislich im April 2017, also vor einem Jahr. Da gibt es charakteristische Verunreinigungen, also bestimmte Stabilisatoren, die da eingesetzt werden, die auch Syrien gegenüber der OPCW als Bestandteil seines Chemiewaffenprogramms deklariert hat. Und wenn die Zusammensetzung die gleiche wäre, wäre das schon ein sehr starker Hinweis zumindest.
Das war der Journalist Paul Anton Krüger im Interview mit Teresa Delgado.
Info 3 Mittag.
Urwald gibt es nicht nur in exotischen Ländern, sondern auch in Europa. Einer der letzten intakten liegt im Osten Polens, ist Heimat für Moos, Bäume, Elche, Bisons und viele andere Arten. Der Wald ist Weltnaturerbe und durch EU-Recht geschützt. Trotzdem hat die polnische Regierung erlaubt, dass hunderttausende Bäume gefällt werden. Und heute hat der Europäische Gerichtshof entschieden, das geht so nicht. Doch ein beträchtlicher Schaden ist schon angerichtet. Osteuropa-Korrespondent Urs Bruder.
Es waren schwache Geschöpfe, die litten unter der Abholzungspolitik der polnischen Regierung. etwa der rothalsige Düsterkäfer oder der ungleiche Furchenwalzkäfer, der Dreizehenspecht oder der Raufußkauz. Seltene Tierarten, die im einzigartigen Ökosystem des Białowieżer Urwaldes ein Zuhause haben. Vor 2 Jahren verdreifachte Warschau die zulässige Holzschlagmenge in Białowieża. Darauf machten sich die Förster sofort mit schweren Maschinen ans Werk und schlugen fußballfeldgroße Schneisen. Sie fällten Bäume an ökologisch besonders wertvollen Standorten, wo nie Holz geschlagen wurde, und sie fällten sogar besonders geschützte, über 100-jährige Bäume. All das war illegal, sagt der Europäische Gerichtshof heute in seinem Urteil. Polen habe die EU-Auflagen für Naturschutzgebiete nur schon damit verletzt, dass es im Vorfeld keine ordentliche Verträglichkeitsprüfung durchgeführt habe. Die polnische Regierung stellte die Abholzung stets als Schutzmaßnahme dar. Nur so sei der Urwald vor den Borkenkäfern zu retten, die dort derzeit tatsächlich wüten. Doch Wissenschaftler sagen schon lange, dass man dem Borkenkäfer in Białowieża mit Abholzung nicht beikomme. Auch das höchste EU-Gericht weist das Argument der polnischen Regierung zurück. Man könne ein Schutzgebiet nicht erhalten, indem man es zerstöre, so die Richter sinngemäß. Sie haben der Klage der EU-Kommission in vollem Umfang stattgegeben. Die polnische Regierung musste mit diesem für sie vernichtenden Urteil rechnen. Sie steht derzeit in mehreren offenen Konflikten mit der EU. Den Streit um den Urwald von Białowieża nutzt sie nun, um zu zeigen, dass sie nicht stur ist und auch nachgeben kann. Der alte, umstrittene Umweltminister, der die Urwaldabholzung zugelassen hatte, wurde bei einer Regierungsumbildung vor 3 Monaten entlassen. Sein Nachfolger sagte heute, Polen werde das Urteil respektieren. Sein Ministerium hielt sich aber ein Hintertürchen offen. Bäume, die die öffentliche Sicherheit bedrohen, sollen weiterhin gefällt werden können. Naturschützer befürchten, dass dieser Gummiparagraf in unzulässiger Weise ausgenutzt werden könnte. In den vergangenen 2 Jahren sei ein beträchtlicher Teil des Urwaldes zerstört worden, sagen sie, und fordern eine Ausweitung des Schutzgebietes.
Was hinter den Schlagzeilen steckt, darüber berichtet Info 3, heute mit Kevin Kahanes und Isabel Meissen.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.